Ich möchte mit euch noch mal wieder in die Jüngerschaftsschule eintreten, in den Glaubenskurs nach Markus. Den Schlüsselvers immer wieder, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt, aus Hebräer 11, Vers 6. Wir hatten ja bei unserer Etappe durchs Markus-Evangelium das vierte Kapitel richtig durchpflügt, wo der Theoriekurs vom Herrn Jesus vorgegeben wurde, so dualistische Ausbildung habe ich das ja genannt, die Berufsschule. Dort hatte er vom Reich Gottes gesprochen. Ihr erinnert euch an das Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld, wo der Samen auf den Weg fällt, unter die Dornen, auf die Steine und auf fruchtbaren Boden. Und ich erinnere mich noch dran, wie Herbert Weimer hier gefragt hat, wo soll denn der Same bei dir hinfallen? Auf harten Boden, Arme hoch, auf Steine, unter Dornen, auf guten Boden? Ah, einige erinnern sich dran. Versteht ihr, diese Frage hat sich bei mir ganz tief eingeprägt. Das sollte bei mir der Segen sein, dass das Reich Gottes anwächst bei mir. In den Botschaften vom vierten Kapitel ging es um das Reich Gottes. Das heißt, er ist der König, er ist der Chef und er ist der gute Hirte. Er ist mit uns unterwegs. Danach kam das Gleichnis vom Licht auf dem Leuchter. Niemand deckt was zu. Dann die Geschichte vom Aufwachsen der Saat. Und dann für alle Glaubenshelden vom Senfkorn. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, so klitzeklein, aber wenn es groß wird, wow, das ist gigantisch. Reich Gottes Gedanke, der geht uns im Alltag oft verloren. Und nach dieser Theorieausbildung ging es ja dann in die Praxis über. Es fing dann an mit Kapitel 4, Vers 35, wie Jesus mit seinen Jüngern auf dem Wasser daher schippert und auf einmal Sturm kommt. Jesus steht auf, zack, alles ist beiseite, alles wieder friedlich. Ja, dann bist du auf einmal in der Praxisausbildung, siehst, was der Meister alles kann, bist ganz andächtig. Danach steigt er vom Boot aus und jagt eine Legion von Dämonen, rinnt in die Schweine und ein Dämonisierter wird freigesetzt. Was für ein gigantisches Beispiel seiner Macht. Danach kommt die Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Immer noch sind die Jünger dabei und staunen, was unser Meister alles kann. Wunderbar, genial. Und dann als Höhepunkt scheinbar wird ein Mädel, die Tochter von Jairus, zum Leben wieder erweckt, nachdem sie schon gestorben war. 12 Jahre altes Mädel konnte danach wieder essen und hat weitergelebt, musste allerdings dann irgendwann nochmal sterben. Ich dachte, was gigantisch das in der Ausbildung ist. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dieses vierte und fünfte Kapitel zu studieren, weil das ist die Praxis für Jüngerschaft. Hier wird Jüngerschaft erklärt, wozu, weshalb, mit dem Reich Gottes, dass sich das ausbreitet und dann als nächstes, was unser Meister kann. Und dann geht es ein Stückchen weiter und hier möchte ich euch mit hineinnehmen in die letzte Runde von dieser Ausbildung. Ich möchte mit euch gehen nach Nazareth. Bei unserer letzten Israel-Reise, du erinnerst dich, wir haben die nachgebaute Synagoge besichtigt. Ich glaube, du bist auch noch auf dem Bild, wie du gerade rauskommst. Ich hoffe nicht, dass du dich jetzt identifizierst als einer derjenigen, der dort zu den Füßen Jesu gesessen hat. Und meine Frau, die lehnt dann noch an der Säule und versucht, die zu erhalten. Ja, das Synagoge in Nazareth, da nehme ich euch mit hin. Weil dort wurde geschrieben, dass Jesus von Jerusalem wegkam und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Also ist Jüngerschaftsausbildung noch, achtet drauf, was jetzt kommt. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Auch auf unserer Israelreise haben wir eine Synagoge in Jerusalem besichtigt. Kein Nachbau, sondern Neubau. Und Synagoge, da müssten wir jetzt schon mal reingucken, das war ein Ort in der damaligen Zeit, wo die Tora verlesen wurde. Das heißt also die Bücher Mose. Dort wurde man in die Gebote unterwiesen. Da will jemand nach der Oma oder nach der Mama. Aber das ist gut, wenn Kinder so schreien. Wenn Erwachsene das machen, ist das nicht mehr so gut. Aber Kinder müssen damit Stimmbildung machen. Also in der Synagoge wurden die Gebote gelehrt. Und es war ein Ort des Gebetes. Und es war auch, wenn Pilger durchgereist sind, war es auch eine Stätte, wo die schlafen konnten. Es war ein Ort, wo studiert wurde. Hier sehen wir das noch. Untertags sitzen überall die Männer, die Frauen arbeiten und die Männer dürften studieren. In dem Wort Gottes auswendig lernen, das war was. Also es waren sehr oft Bibliotheken auch, wo Weisheit gesammelt wurde. Frauen war ganz zuverlässig, sie durften mit dabei sein. Später bildeten sich sogar Haussynagogen heraus, weil so ein Gebäude immer schwierig zu erhalten war und die Familien größer wurden. Und man hat dann gesagt, okay, wenn dann 10 Personen zusammenkommen, dann darf auch ein Gottesdienst stattfinden. Also, wir sind heute mehr wie 10. Ich lade euch ein in die Synagoge der Begegnungskirche. Sehr interessant, wie sich da Sachen rausgebildet haben. Und jetzt passiert Folgendes, während du da hinten schweigst, lese ich hier vor. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat dieser Jesus das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Ich habe mich gefragt, Herr Jesus, bisher hast du ja immer so gigantische Wunder getan. Du hast von deinem Reich geredet. Warum das jetzt noch als Rest von der Jüngerschaftsausbildung? Die Frage also, was hat das mit den Jüngern zu tun? Was sollten die daraus lernen? Das Erste, was ich festgestellt habe, was wichtig ist, Gottesdienstbesuche sind wichtig. Wenn Jesus das schon notwendig hatte, dass er regelmäßig in die Synagoge gegangen ist zum Gottesdienst, wer bin dann ich, dass ich sagen kann, ach, na, wir hatten uns heute darüber unterhalten, sollten wir nicht den Gottesdienst auch mal um 11 anfangen lassen? Und ich dachte, das wäre was für junge Leute, aber ich habe mich getäuscht. Dann kam sofort hinterher, ja, nee, am besten wäre 9 Uhr. Ich habe gedacht, wie abartig bist du denn? Sag mal, da ist ein Gendefekt in der Jugend passiert oder so. Versteht ihr? Egal wann Gottesdienst anfängt, Gottesdienst ist lebensnotwendig. Wie wir hierher gefahren sind, meine Frau und ich heute Morgen, haben wir uns über unsere Kinder unterhalten, über das, was sie beruflich alle machten, wie sie alle unterwegs sind. Da dachte ich, ja, als Erstes liegt es an meiner Erziehung. Nee. Aber ich habe gedacht, alles das, was sie momentan an Sozialkompetenz auszeichnet in ihrem Berufsleben, wo sie hochwegen geachtet werden, das haben sie in der Gemeinde gelernt, indem sie mit unterwegs waren. Und ich will euch was sagen. Je mehr junge Leute in der Gemeinde groß werden und nebenbei lernen, wie Sozialkompetenz aussehen kann, das ist später mehr wert als ein akademischer Grad in deinem Berufsleben, was du hast. Es werden heute Leute gesucht mit einem hohen Grad an Sozialkompetenz und dann kommt das Fachwissen hinterher. Wir vernachlässigen oft das, was Gemeinde da ist. Wir denken, ah, heute ist so warm, heute könnte ich mal zu Hause ausschlafen, das wäre auch ganz gut. Es gibt tausend Gründe, auch dass man lernt, wie man mit Störungen umgeht und ganz gelassen dabei bleiben kann. Es gibt diese wunderbare Stelle hier, die heißt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen. Du kannst gerne da hinten sitzen, ich knuddel dich gleich auch nochmal, aber jetzt hältst du die Klappe. Gut, einmal gleich gibt es einen Kaffee und dann ist die Sache gebongt. Deal? Ja, klar. Wisst ihr, über die Jahre habe ich festgestellt, wenn die Gegenwart Gottes kommt, kann das durch nichts kaputt gemacht werden. Das Einzige, was dann was kaputt macht, ist, dass ich mich aufrege. Dann kann ich nicht mehr zuhören. Also, wir wollen das Erste, was die Jünger lernen sollten von Jesus, Learning by Doing. Bleib dabei, geh in die Synagoge, geh in den Gottesdienst nach unserer Sprache. Das Zweite, was es für die Jünger zu lernen gab, davon habe ich am Anfang schon gesprochen, es gibt eine Decke des Unglaubens. Ist euch das mal aufgefallen? Es gibt Orte, wo es ganz einfach ist zu glauben. Ich kann mich daran erinnern, als junger Mann hatte ich mächtig Schwierigkeiten mit meiner Sexualität. Das war immer ein Riesenproblem. Aber für mich war einfach klar, während ich in der Jungscha-Freizeit war, während die Nähe der Gegenwart Gottes da war, spielte das überhaupt keine Rolle. Und ich frage mich dann manchmal, habe ich in meinem Haus, in meiner Haussynagoge, ein Ort des Unglaubens, eine Decke des Unglaubens oder eine Decke des Glaubens? Es gibt Orte, wo es einfach fällt zu glauben. Wenn ich von der Azusa Street am letzten Sonntag erzählt habe, du wärst da gewesen, die Wolkensäule wäre runtergekommen, Feuerflammen aus den Fenstern, dass die Feuerwehr draußen vor der Tür steht und nichts zu löschen findet, weil himmlisches Feuer kannst du nicht löschen. Da ist das ganz leicht zu sagen, nimm deinen Rollstuhl und pack den irgendwo in der Ecke. Ja, dann ist es einfach wie bei Catherine Kuhlmann, dass nach einer Veranstaltung, obwohl es eine exzentrische Frau war, nachher 20, 30 Rollstühle vorne standen, die alle leer waren, weil die Leute rausgegangen sind. Orte des Glaubens sind absolut wichtig, aber es gibt Orte des Unglaubens. Und da fällt es extrem schwer, Wunder zu tun. Und das sehen wir am Herrn Jesus, das mussten die Leute lernen, seine Freunde. Wir sind ja manchmal frustriert, wenn nichts passiert, wenn wir feurig gepredigt haben und sagen, jetzt ist doch alles da und da müsste was passieren. Jesus sagt, das müsst ihr als Jünger auch lernen. Später sagt er, wenn sie nicht hören wollen vom Reich Gottes, den Staub von euren Füßen schüttelt ab. Und es wird Sodom und Gomorra besser gehen im Gericht, wie den Leuten, die euch nicht gewollt haben. Und du kannst es aus den ganzen Erweckungsgeschichten lesen, wo das Licht anfängt, fängt die Finsternis an, umso mächtiger zu werden. Und dann gibt es Orte, wo absoluter Unglauben da ist. Dadurch ist die Pfingstbewegung behindert worden, als dann auf einmal eine Erklärung geschrieben wurde, dass das ein Geist von unten ist. Es hat unser Land über Jahre gelähmt. Und Gott sei Dank ist das alles zurückgenommen worden. Ich weiß, wie ich in die Jesus People Bewegung kam, am Nollendorfplatz. Ich habe immer hinten gesessen, weil mir das alles obskur kam. Das war alles so fremdlich. Da passierte was bei uns zu Hause in der Gemeinschaft, passierte nie was, außer dass wir als Heilige zusammenkamen. Und dann sitze ich da. Und dann kriegte ich ein Buch von einem Rechtgläubigen aus dem Siegerland geschenkt. Und ich lese das. Und dann wurde unser Pastor Volkert Spitzer damals durch den Kakao gezogen, wie er auf einer Versammlung gesprochen hätte, wo dann unter psychogenen Gitarrenklängen Leute zusammengebrochen sind. Und das habe ich dann gelesen. Dann sage ich hinten, naja, ich werde dem Spitzer mal nachweisen, wie der rechte Glauben funktioniert. Ich habe also immer hinten gesessen und schließlich ist mir der Kragen geplatzt und ich bin mit dem Buch in der Hand zu ihm hingegangen und habe gesagt, guck mal hier, was liest denn du da über dich? Dann sagt er, Herr Junge, setz dich mal einen Moment hin. Dann habe ich vorne am Nollendorfplatz auf dem Boden gesessen. Dann sagt er, ich will dir mal was erzählen. Es gab eine unverstärkte Western-Gitarre, das waren die psychogenen Gitarrenklänge. Und dann kam die Gegenwart Gottes und dann sind Leute unter Tränen zusammengebrochen. Das war's. Es gibt Orte des Glaubens und es gibt Orte des Unglaubens. Das mussten seine Jünger lernen. Neben all den Heilungen, der Totenerweckung und so weiter, war das absolut wichtig. Es gibt die verstockten Herzen. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Und es gibt die Nazareth-Decke. Was mussten die Leute lernen, die Jünger? Es gibt ein Glaubensgift. Und da wird es jetzt interessant. Jesus lehrte, das wurde selbst von den Leuten, die dort in dem Gottesdienst waren, bestätigt. Er lehrte ungewöhnlich, mit Vollmacht. Das war eine Lehre, die ging tief. Die war absolut gigantisch. Das hatten sie noch nicht gehört. Und trotzdem stellten sie fest, das geht nicht. Und ich habe gedacht, was ist das Gift, was in den Herzen der Nazarener in dieser Synagoge ausgestreut war? Und vielleicht komme ich nachher nochmal auf uns zurück, ob es uns nicht dann auch so geht. Das erste Gift, was ich festgestellt habe, sie waren nicht bereit, Jesus zu ehren. Wer ist denn das, der uns hier was zu sagen hat? Ich weiß sowieso schon, was gut und richtig ist. Wir kennen ja seine Verwandtschaft. Oh, geh mir mit dieser Verwandtschaft weg. Die wollen heilig sein und die kannst du eigentlich knicken. Und jetzt kommt der mit diesen großen Sprüchen. Es ist zwar interessant, was er sagt, aber na bitte. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, diese Gabe der Ehrerbietung von unserem Herrn, zu unserem Herrn Jesus ganz neu zu leben. Unsere Knie wieder ganz neu vor ihm zu beugen. Wir singen zwar oft, ich beuge meine Knie, aber dabei bleiben wir stehen oder sitzen. In letzter Zeit bin ich bei diesem Text immer ausgestiegen, da ich sage, solange ich mich nicht knie, singe ich das nicht weiter mit. Tut mir leid, könnte ja vorne noch so gut sein. Sie waren nicht bereit, Jesus zu ehren. Wenn nicht mehr die Ehre Jesu im Mittelpunkt unserer Gottesdienste steht, haben wir verloren. Dann tauchen wir hinein in das Glaubensgift der Nazarenergemeinde. Das Zweite, ich glaube, sie waren umkehrresistent. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich stelle fest, ich sitze manchmal im Gottesdienst und sage, wow, das stimmt alles, ich müsste mich verändern. Und dann sitze ich auch da oder stehe da und meine das zutiefst ernst, Herr Jesus, das will ich nicht mehr. Ich will anders werden. Und dann kommt der Lebensalltag. Alleine, wenn ich immer sage, ich gebe zum Beispiel, ich denke, ich muss wieder mehr Bibel lesen. Und sagen, wie schaffe ich das jetzt? Hat Gott wirklich gesprochen, ging mir durch und durch. Was habe ich gemacht? Ich habe mir die Jahresbibel wieder rausgenommen, habe die auf meinen Schreibtisch gestellt und dann kam die Gewohnheit wieder. Morgens zu lange im Bett gelegen und beim Frühstücken wollte ich ja die Weltnachrichten eben lesen. Ja, vielleicht tut es einen Losungstext ja auch. Ja, der Himmel, der hängt davon nicht ab. Aber ich werde langsam doof, weil Mozart hat gesagt, wenn ich einen Tag nicht geübt habe, dann merke ich das. Wenn ich eine Woche nicht geübt habe, meine Freunde, wenn ich einen Monat nicht übe, merken das die Zuhörer. Da merke ich, die Gewohnheit. Da legt sich wieder eine Decke des Unglaubens über mich und ich denke, naja, mit Gesetzlichkeit und Bibellesen kommt man sowieso nicht weiter und ich rutsche unter die Oma-Decke, die erstickt mich dann ganz langsam. Ich glaube auch, die Leute in Nazareth, die hatten richtige Begründungen, damit sie ihre Gewohnheiten, ihre Schuldfragen nicht verändern müssten. Ich gebe euch mal so einen Begriff. Am Donnerstag hatte ich extra in unserer Abendrunde nochmal gesprochen, wir müssen uns verändern. Und was ganz schnell daraus kam, nein, die Gesellschaft muss sich erstmal verändern. Und dann dachte ich, hey, ich bin mit euch in einem Boot. Ich denke, wenn sich meine Frau verändert, wird unsere Ehe besser. Die denkt, wenn der sich endlich verändern würde und mal von seinen Gewohnheiten Abstand nehmen würde, dann hätten wir die perfekte Ehe. Versteht ihr, das ist das typische Denken des Unglaubens, wo ich mich nicht bewegen will. Wo ich mir nicht auf die Schulter, auf die Brust schlage und sage, sei mir Sünder gnädig. Dann legt sich eine Decke des Unglaubens auf mich und dann ist es wie bei Paul zu Silvester. Wie oft habe ich am 31. noch gesagt, was ich am 1. Januar alles verändern sollte. Inzwischen habe ich aufgegeben, mir eine Liste zu machen. Ich will da nicht näher ins Detail gehen. Aber da kommt eine Decke des Unglaubens, dass sich sowieso nichts verändert. Ich glaube, das Glaubensgift geht dann weiter mit den ganzen Egoismen. Wenn ich manchmal mein Gebetsleben analysiere, dann will ich nur, dass bestimmte Dinge sich verändern, damit es mir in meinem Umfeld besser geht. Aber nicht mehr, dass ich Jesus ehre. Und das letzte Glaubensgift, das kommt bei uns natürlich nie vor, sie ärgerten sich über Jesus. Kann man sich über Jesus ärgern? Ja, Jesus kann sehr unbequem sein. Und dann musst du irgendwann eine Entscheidung machen, bleibe ich oder gehe ich? Das Glaubensgift lag ganz dicht über der Gemeinschaft in Nazareth. Und deswegen konnte Jesus dort kaum ein Wunder tun, außer dass wenigen die Hände aufgelegt haben. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, Paul, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wäre eine echte Frage. Sonst können wir sagen, Mann, was sind die bescheuert gewesen damals? Jesus ist ganz dicht dran. Die hätten alle gesund werden können. Alle Rollatoren wären geblieben. Jeder hätte sein Geschwür geheilt bekommen. Wir hätten Gott gelobt und gepriesen. Wow, in Nazareth wäre Erweckung ausgebrochen. Stattdessen passiert gar nichts. Und ich dachte, ja, vielleicht hat es was mit unserer Kirche in Deutschland zu tun. Vielleicht mit der Begegnungskirche? Haben wir hier einen Ort, wo Glaube, wenn du hier durch die Tür kommst, dass du merkst, hier ist es leicht, Gott anzubeten, hier ist es leicht zu glauben, hier fällt mir alles ganz leicht, zu Hause ist es schwer, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, es gibt Orte des Glaubens und Orte des Unglaubens. Und das hängt mit unserer Lebensart zusammen, ob wir Jesus in allen Dingen willkommen heißen, ja oder nein, ob wir ihm Ehrerbietung bringen oder ob wir einen Gottesdienst feiern, weil wir das über ewige Zeiten so gewohnt sind. Hat was für sich, aber wenn wir dabei stehen bleiben, ihr Lieben, gehen wir leer aus. Und manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass in unseren Gemeinden in Deutschland wir ganz viele interessante Sachen haben. Wir haben also gigantisch theologische, ausgefeilte Predigten. Es wird sogar, das kann man in Idea Spectrum nachlesen, wird sogar die beste Predigt des Jahres gekürt. Wie ich in Brasilien war und durch die Erweckungsgemeinden gegangen bin, dann habe ich mir manchmal gedacht, Mann, was sind da theologische Dünnbrettbohrer? Da fehlte das Luther-Zitat, Bonhoeffer kam auch nicht vor. Das war didaktisch an manchen Stellen absolut unmöglich. Und dann machen die einen Altarruf und die Leute bekehren sich. Da war ein Ort des Glaubens, da war es leicht zu glauben. Das war keine große Schwierigkeit. Da hätte ich Glauben gehabt, sag, komm her, lass mal gucken. Und dann kommt man wieder nach Deutschland. Dann höre ich didaktisch ausgefeilte, gute Predigten. Da habe ich Lobpreisband. Da habe ich, wow, gut gestylte Gottesdiensträume, die so ganz anders sind wie die der Azusa Street. Wir haben humorvolle Darbietungen. Echter Eventcharakter in vielen Gemeinden. Wenn bei ICF in Zürich jetzt eine Leinwand, hier ein LED-Fernseher hingebaut wird, ich weiß nicht, der größte, glaube ich, den es in der Schweiz derzeit gibt. Zigtausend Euros. Ich fände es gut, dann hätten wir mehr Kontrast hier vorne. Ja. Aber ich will dir was sagen. Ich möchte lieber Azusa Street und die Gegenwart Gottes. Vielleicht ist das ja in Zürich auch so. Das mag alles wunderbar sein. Aber ich stelle fest, wir haben wenig Heilung bei uns. Wie viele von uns gehen wirklich aus unseren Gottesdiensten heraus? Manchmal, wenn ich als Gastprediger unterwegs bin, dann habe ich so meine Einstichwitze, so, um die Leute abzuholen, nicht? Und dann ist es mir manchmal ganz erbärmlich, nach dem Gottesdienst kommen Leute und sagen, kannst du mir den Witz nochmal sagen? Den möchte ich gerne behalten. Da sage ich, Hundemist. Mir liegt noch ein anderes Wort auf der Zunge, aber das sage ich jetzt nicht, wie in der CD-Aufnahme. Die Frage ist dein Glaube gestärkt worden an einem Ort des Glaubens, dass du nach Hause in deine Synagoge gehst? Und dass da Glaube wächst. Klar, es gibt Orte des Unglaubens. Das heißt, wenn du jetzt in irgendeine Nachbar gehst, dich in Kneipen rumtreibst, na, vielleicht triffst du da auch Jesus, weil der ja auch öfters mal in sowas gegangen ist. Ja, man hat ihm das ja vorgeworfen, dass ein Freund der Säufer war, der Zöllner. Es gibt Orte des Glaubens. Und dann habe ich mich gefragt, sind wir nicht genauso in die Gefahr des Nazarenertums zu verfallen? Nach jedem Gottesdienst bieten wir hier vorne Gebet an. Teilweise ist es ja auch mit prophetischen Worten versehen. Und damit wir den Einstieg leichter machen, haben wir mal gesagt, okay, jeder, der Geburtstag hatte, der darf hierher kommen und darf sich einen Segen abholen. Ich frage mich manchmal, glauben wir, dass wenn hier vorne Hände aufgelegt werden, dass dann was in deinem Leben passiert, ja oder nein? Wer von euch hatte im letzten Monat Geburtstag? Mal Hände hoch, eins, zwei, du auch? Oh Mann, deswegen sind die Haare so kurz geworden. Ja, zwei, drei, vier. Wer von euch war schon hier und hat sich den Geburtstagssegen abgeholt? Wenigstens ein paar. Also wenn es darum geht, Segen abzuholen, dann muss ich den Glauben investieren, dann muss ich wirklich glauben, dass hier ein Ort ist, wo sich Sachen verändern. Du sagst, ich bin schon fünfmal gekommen, weil es bei mir quietscht vorne und hinten und bei mir hat es nichts genutzt. Vielleicht muss mal jemand anders für mich beten. Ja, wie soll das denn kommen, wenn dein Glaube nicht wächst? Versteht ihr? Wir geben uns noch nicht mal mehr Mühe, zu Jesus zu kommen. Mit einem speziellen Segen. Das ist jetzt ein Knall vor deinen Knien. Ja? Wir streiten uns, wer hat es sagen in den deutschen Gemeinden. Da ist nichts mehr mit Jesus Ehre. Wir hören den Missionsbefehl und bleiben zu Hause. Oder betrachten wir nur mal unser Gebetsleben. In der Erweckungsgeschichte in der Isles of Lewis vor etwa 50 Jahren, da kamen auf einer ganzen Insel ganz viele Leute zum Glauben. Und da war der Indikator dafür, ob die wiedergeboren sind, ja oder nein, ob die zur Gebetsstunde kommen, ja oder nein. Und heute, selbst nach 50 Jahren, wird daran gemessen, ob du wiedergeboren bist, ob du zur Gebetsstunde kommst, ja oder nein. Und bis heute sind die Gebetsstunde besser besucht wie die Gottesdienste. Orte des Glaubens. Haben wir sie noch? Wollen wir sie noch? Oder ist es bequemer, so weiterzuleben, wie die Leute, die aus der Synagoge in Nazareth rausgehen und sagen, ah, war eine interessante Predigt, wir haben gut gehört, Mann, wo hat er die Weisheit nur her und so weiter und so weiter. Es gibt viele Punkte, die wir bringen könnten. Glaube ich noch, dass diese Dinge weggenommen werden können, diese Decken des Unglaubens? Oder sind wir schon so weit, dass das Gericht Gottes über uns kommen könnte? Ich möchte mit uns zum Nachdenken Römer 1, Vers 18 bis 31 lesen. Ist ein bisschen klein geschrieben, das ist deswegen so, damit ihr demnächst weiter vorne sitzt. Dann sieht man nämlich, wer zu spät kommt. Und liest das jetzt mal nicht nur einen Brief an die Römer. Die Römer waren in der gleichen Situation wie bei uns. Die hatten zwar noch keinen Christopher Street Day, aber das Ganze war richtig populär in der damaligen Zeit. Und ich frage mich dann für unsere Gemeinden, ganz wichtige Stelle, wenn du wissen willst, wie unsere Gesellschaft, wie unsere Gemeinde tickt und wo wir direkt stehen und wo das hingehen kann, ich will es lesen. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht ihn als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständliches Herz ist verfinstert. Da ist einmal von draußen die Rede, aber ich frage mich eben auch von der Gemeinde Jesu Christi. Wir kommen zusammen, wir sagen, du bist König, du bist Herr, das Reich Gottes möge sich ausbreiten, aber bitte nicht in meinen Räumen. Und jetzt die Folge davon. Bitte lasst euch die Folge wirklich auf der Zunge zergehen. Und nachdem ich das 2-3 Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay, bin ich nicht auch in dem Fahrwasser, was jetzt so kommt? Das heißt, in dem angefangenen Gericht Gottes über meinem Leben, über dem Leben der Gemeinde Jesu Christi, über dieser Stadt, die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vielfüßigen und der kriechenden Tier. Kleine Klammer auf, wir denken dann an den Hinduismus, an den Buddhismus, an die Bilder, die da sind. Aber ihr Lieben, manchmal denke ich mir, wenn wirklich Gottesdienste zu Events verkommen, haben wir dann nicht mit Lightshow, mit guter verstärkter Musik, haben wir da nicht was vertauscht von dieser Herrlichkeit, dass eine Botschaft des Glaubens kommt? Wie gesagt, Nichts gegen Leitschuhen, nichts gegen Wolkensäulen, die aufgebaut werden durch entsprechende Technik und so weiter. Nichts gegen super gestylte Gottesdienste. Aber ihr Lieben, wenn die Herrlichkeit Gottes sich nicht mehr lagert, dann will ich das nicht. Und dann vertauscht man irgendwas. Man meint, man hat besonderes Erlebnis gehabt, aber die Bässe haben nur die Schleimhäute deiner Magenschleimhäute inspiriert und du hast dich wohlgefühlt da drin, aber mehr ist dabei nicht rausgekommen. Und ihr Lieben, wenn wir heute aus dem Gottesdienst gehen und wir werden mehr darüber nachdenken, dass das Saxophon heute absolut genial und absolut spitze war, dass es echt super gespielt war, dann ist es zu wenig. Ich möchte, dass es behalten wird, weil ich stolz bin, dankbar bin für die Jugend, die hier nachwächst. Aber ich möchte eine andere Dimension nochmal haben. Und ich möchte unter der Deckung des Unglaubens hervortreten. Und gibt Acht, was dann passiert, wenn man Gottesdienste nur noch zu Events umgestaltet, wenn eine Verschiebung stattfindet. Darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Mich beschäftigt es, dass momentan ganz viele christliche Ehen auseinanderbrechen. Da hat man keinen Glauben mehr, dass Gott der Heiland kommt. Jetzt, was die Folge davon ist. Schau genau hin. Das betrifft nicht nur die Welt draußen, sondern es betrifft die Gemeinde Jesu Christi genauso, wenn die Decke des Unglaubens uns regiert. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Er hat gesagt, okay, dann macht doch, was ihr wollt. In schändlichen Leidenschaften. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen desgleichen, aber auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierden zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrungen, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Bitte jetzt nicht nach draußen gucken. Die anderen müssen sich verändern, sondern die Frage ist, was passiert mit uns? Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, harter List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod, dass sie nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch noch Gefallen an denen, die es tun. Ich ende hier mit einer sehr ernsten Botschaft. Weil ich frage mich, unter welcher Decke leben wir? Wollen wir so weitermachen wie bisher in unseren Gemeinden in Deutschland? Wollen wir auf die anderen zeigen, die so nicht mehr wissen, was rechts und links ist? Nein, ich möchte hier zu uns schauen. Und vielleicht den einzigsten Weg, den ich kenne, wie diese Decke sich heben kann, ansprechen. Jesus geht traurig aus diesem Gottesdienst nach Hause, weil er ihren Unglauben sieht. Und später sitzt er über Jerusalem, schaut Jerusalem an und fängt über Jerusalem an zu weinen und fängt Fürbitte an zu tun für diese Stadt, wo er sagt, wie oft wollte ich euch sammeln? Und bevor dann 70 nach Christus Jerusalem und der Tempel zerstört wurde, gab es ein Pfingsten, ihr Lieben. Da gab es Erweckung in Jerusalem. 3000 an einem Tag alleine. Ich glaube, Gebet verändert alles. Gebet verändert alles, wo seine Ehre wieder gesucht wird. Und ich glaube, dass wir diese schwere Decke des Unglaubens in unseren Gemeinden, in unseren Haushalten, in unserem Leben nicht heben können, ohne dass wir wieder ernst nehmen, dass Jesus für uns betet und wir in dieses Gebet mit einstimmen. Aber dann sehe ich wieder unsere Schwachheit und denke, eigentlich wollen wir mehr beten und eigentlich, Herr Jesus, kennst du mein Gebet ja sowieso schon auswendig, was soll ich denn jetzt noch? Aber wenn es wirklich stimmt, was in der schottischen Insel da so geschehen ist und wiedergeborene Leute hier sitzen, dann müsste das Gespräch mit unserem Herrn und Meister eigentlich was ganz Natürliches sein. Und da müssten wir Sehnsucht haben nach Orten des Glaubens. Dass wenn es mir nicht so gut geht, ich zu Gerda gehen kann, sage, Gerda, wir müssen zusammen sitzen, wir müssen beten. Gerda sagt, mir geht es auch momentan nicht so gut. Da sagen wir, müssen wir Wolfgang noch heranziehen. Sagt Wolfgang, sagt, nee, also weißt du, es ist so warm, meine Kopfschmerzen. Ja, dann müssen wir dich vielleicht anrufen. Du sagst, ja, ich bin aber hier zu Hause. Sagen, ja, okay, mach mal eine Fernbestäubung. Ja? Dann muss es von zu Hause kommen. Versteht ihr, dass wir wieder ein Haus des Glaubens aufbauen? Sonst gucke ich nur auf alles das, was ich nicht kann und nicht bin. Ich denke, wenn 5 Leute zusammenkommen im Gottesdienst und bevor der Lobpreis angeht, du hast deinen Nachbarn schon angerannt und hast gesagt, ich muss dir mal sagen, ich habe gestern was erlebt, mein Hund hatte lauter Flöhe, ich habe gebetet und die sind gewichen. Ja, verstehst du? Und dann kommt der Nächste und sagt, oh, ich hatte es so im Rücken und da ist eine Schwester gekommen und hat für mich gebetet. Dann hast du mich angerufen aus dem Heim und hast gesagt, gelobt sei der Herr. Ich sage, das fehlt mir jetzt gerade noch bei meinem Rücken. Sagst du, ich bete. Und dann geht es auf einmal vorbei. Und was meinst du, wie unser Lobpreis da sein wird? Verstehen wir? Ich glaube, wir müssen uns noch mal mehr ermutigen, unser Vorrecht als Kinder Gottes wahrzunehmen. Und wenn du alleine in deinem Haus versauerst, dann lass uns hier an Ort des Glaubens aufbauen. Jesus hat für Jerusalem gebetet, er betet für Berlin, er betet für die Begegnungskirche und ich möchte nicht in der Synagoge von Nazareth leben. Ich möchte wieder dahin kommen, dass ich ihm mit meinem Glauben gefalle. Ich sage, vor dir bin ich. Wir haben uns als Älteste vorgenommen, nächsten Samstag bis Sonntag, von 19 Uhr an bis zum Gottesdienst am nächsten Morgen schichtweise hier durchzubeten. Oh, es fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, so zwischen 2 und 4 Uhr. Ich habe mich weit rausgelehnt, aber ich hoffe, der Kelch geht an mir vorüber. Ich möchte die Gemeinde einladen, vorbeizukommen. Wir werden keine normale Gebetszeit haben, wo wir hier vorne im Kreis sitzen und einer mit Gitarre hier alles einleitet und tut. Wir werden hier in der Kirche hin und her gehen. Wenn wir zu viele sind, dann schicken wir ein paar nach unten. Wer wiedergeboren ist, der wird eingeladen, die Decke des Unglaubens beiseite zu legen. Da schwitzt man nur drunter. Dass wir ganz neu die Decke des Glaubens herunterbeten. Ich denke, Gebet ist der Schlüssel. Und wann immer ich in letzter Zeit darüber nachgedacht habe, ich habe gedacht, mein Gebetsleben, das ist so müde geworden. Ich brauche Ermutigung. Ich brauche, dass mich andere Leute wirklich triezen und sagen, Paul, du musst mehr beten. Du musst mehr beten. Ja, sage ich, weiß ich auch, aber der Geist ist willig, aber das Fleisch. Ich möchte, dass wir hier einen Ort haben, wo sich die Gegenwart Gottes lagern kann. An Ort des Glaubens, dass du nicht rausgehst und sagst, wie war es denn? Nächsten Samstag, 19 Uhr, geht's los. Wenn du sagst, ich kann nur bis 22 Uhr, kein Problem. Wenn du sagst, ich kann nur bis 5, kein Problem. Wir erlauben dir das. Wenn du sagst, ich werde nachts um 2 geweckt, jetzt ist Schluss, ich gucke mal, dass ich einen Nachtbus noch kriege oder ich komme mit meinem Fahrrad, die Tür wird offen sein. Und du kommst rein und du bist eine Stunde mit Jesus beim Wachen und sagst, Herr Jesus, ich möchte dass die Decke des Unglaubens in meinem Herzen nochmal beiseite gelegt wird. Unter der dicken Decke meiner Oma schwitze ich mich hier halbtot. Ich möchte in deine Gegenwart kommen. Da sagt jemand Amen. So habe ich das jetzt interpretiert, ist Zungenreden noch. Die Auslegung hatte ich. Nee. Ich möchte an dieser Stelle den Jüngerschaftskurs in Theorie und Praxis erstmal abschließen. Das nächste Mal wird es dann ganz interessant, weil dann werden die Jünger losgeschickt. Aber bitte, lest nochmal durch Markus 4 und Markus 5. Theorie und Praxis gibt Jesus weiter. Er sagt, worauf es ankommt. Wir sind nicht erfolgsorientiert, sondern wir sind Jesus-orientiert. In seiner Gegenwart wird alles anders. Geht Jesus heute traurig raus oder nicht? Gib ihm jetzt, da wo du bist, innerlich eine Antwort von dem, was du vielleicht dir gemerkt hast.